Stockamin kennen wir hier in Freiburg. Was wir nicht so genau kennen, ist Heilbronn. Ist zwar auch in Baden-Württemberg gelegen, aber eben im Norden, so etwa 50 Kilometer oder eine Dreiviertelautostunde nördlich von Stuttgart. Und ich bin verbunden jetzt mit Gottfried May-Stürmer vom BUND aus Heilbronn. Guten Tag.
Guten Tag.
Dumm oder nicht dumm, zumindest hier in Heilbronn, da gibt es Bergbau oder gab es Bergbau und dort wird inzwischen eingelagert und zwar Giftmüll. Und das interessiert natürlich etwas näher, wie es denn dazu gekommen ist, Giftmüll in Heilbronn einzulagern. Giftmüll muss ja irgendwie hin verschwinden, aber warum ausgerechnet jetzt in Heilbronn und was macht er denn damit?
Ja, in Heilbronn wurde seit vielen Jahrzehnten Salz abgebaut. Nun gibt es Salz reichlich auf dem Markt, also Speisesalz braucht man nicht so viel. Und darum wollten die südwestdeutschen Salzwerke diesen Salz als Industriesalz an die Chemieindustrie verkaufen, vor allem an Höchst damals in Frankfurt. Wir reden jetzt von den 80er Jahren. Höchst hat gesagt, wir kaufen euer Salz ganz ab, aber dann müsst ihr die quecksilberhaltigen Rückstände nehmen aus unserer Chemieproduktion, wenn wir das Salz weiterverarbeiten. Und der Gemeinderat hat dann schließlich gesagt, bevor wir diesen großen Kunden verlieren, dann stimmen wir dieser Einlagerung quecksilberhaltiger Rückstände eben zu. Dann hat kurz darauf Regierungspräsident Bulling damals in Stuttgart gesagt, das ist ja sehr schön, ich suche ein Endlager für die Rauchgasreinigungsrückstände aus den Müllverbrennungsanlagen in Stuttgart und Göppingen. Und wenn ihr das quecksilberhaltige Zeug von Höchst nimmt, dann könnt ihr die Rückstände auch nehmen. Da ist auch nichts anderes drin als Schwermetalle. Daraufhin hat die Stadtverwaltung nach einigen Sträuben auch diesen Filterstäuben zugestimmt und dann hat die Südwestsalz gemerkt, hoppla, das ist ja ein hervorragendes Geschäft, Sondermülleinlagerung wird gut bezahlt. Und dann hat sie außer den baden-württembergischen Filterrückständen auch Rauchgasreinigungsrückstände aus der Schweiz beispielsweise angenommen, aus den dortigen Kehrichtverbrennungsanlagen. Die hatten ein schöneres Wort, aber das ist im Prinzip dasselbe. Und nachdem das funktioniert hat, wurde die Salzbergwerk sukzessive eben zur europaweiten Sondermülldeponie ausgebaut. Inzwischen sind es mehrere hundert Sonderabfallarten, die dort eingelagert werden dürfen und auch eingelagert werden, und zwar einige hunderttausend Tonnen pro Jahr.
Das heißt, euch gebe ich auch mal den kleinen Finger. Wo sind wir denn jetzt? Habt ihr schon die ganze Hand, beziehungsweise ist da schon der ganze Arm drin?
Ja, genau.
Das heißt, sprich, da wird jetzt Sondermüll eingelagert. Und was hat denn das für eine Bedeutung? Ich meine, Quecksilber ist mir schon etwa klar, das ist hochgiftig. Aber bei den anderen Sachen, kann man das irgendwie klassifizieren?
Also es wird praktisch alles eingelagert, was nicht flüchtig ist, also nicht direkt in die Abluft entweichen kann, was nicht brennbar ist und was nicht mit krankheitserregenden Keimen belastet ist, also beispielsweise aus Kliniken oder so. Aber alles andere darf im Prinzip eingelagert werden. Das ist chemisch Kraut und Rüben, ein chemischer Zoo von Schwermetallen über organische Gifte. Da ist fast alles drin. Es sind sogar schwach radioaktive Abfälle drin, wobei ich hier aufpassen muss, was ich sage. Das ist juristisch betrachtet kein Atommüll, weil es freigemessen worden ist nach der Strahlenschutzverordnung. Unterschreitet also gewisse Grenzwerte, ist aber trotzdem physikalisch radioaktiv, kommt unter anderem auch aus 3 Atomkraftwerken.
Kleine Zwischenfrage, augenblicklich wird ja auch so ein kleines Endlager für Atommüll gesucht. Da seid ihr aber noch nicht mit dabei.
Nee, also nichts, was Atommüll ist nach dem Gesetz. Allerdings Abfälle, die freigemessen wurden. Ich weiß nicht, wer sich auskennt mit der Strahlenschutzverordnung. Da gibt es ja bestimmte Grenzwerte für einzelne Isotope. Wenn die unterschritten sind, dann werden die Abfälle aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen. Dann gelten sie also nicht mehr als Atommüll. Und ja gut, wenn man dann trotzdem Bedenken hat, sie irgendwo zu lagern, dann bietet sich eben so eine Sondermülldeponie ein. Wir haben da unter anderem Abfälle reinbekommen aus Versuchen, die gemacht wurden bei der Entwicklung des europäischen Druckwasserreaktors. Da hat man, um zu sehen, wie dieser Druckbehälter funktioniert, hat man ein Gemisch aus Uranisotopen erhitzt und in Modellbehälter reingefüllt. Und was bei diesen Kernschmelzversuchen rauskommt, ist natürlich dann auch noch ordentlich radioaktiv. Das hat man dann geteilt, je nach Grenzwerten, in aktiven Müll, der in eine Atommülllager kommen muss und der, der eben unter diesen Grenzwerten ist, und den haben wir in Heilbronn reinbekommen.
Heilbronn lagert jetzt den Müll ein. Wie sicher ist denn Heilbronn?
Das ist eine gute Frage. Ist der Langzeitsicherheitsnachweis wurde erteilt. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass die Geschichte nicht ganz so sicher ist. So wurde dieses Frühjahr, als man eine bereits verfüllte Kammer geöffnet hat, festgestellt, dass da ordentlich Gestein von der Decke heruntergebrochen war. Ursprünglich hieß es, das sind 300 Kubikmeter, also etwa ein kleines Einfamilienhaus. Inzwischen hat die SWS eingeräumt, dass es sogar 5000 Kubikmeter waren. Wir haben die SWS gefragt, wir haben das Landesbergamt gefragt, was die Ursachen sind, und haben auch zwei Hypothesen genannt. Es hat dann eine ganze Weile gebraucht, bis wir Antwort bekommen haben. Inzwischen hat die SWS, also die Südwestdeutschen Salzwerke, haben erklärt, welche Ursachen dieser Gesteinsabbruch nicht hat. Es ist, also nach ihren Angaben hat es nichts mit Wasser zu tun und hat es nichts mit den Verwerfungen zu tun, aber sie hat nicht erklärt, welche die Ursachen der Gesteinsabbruch tatsächlich hatte. Das heißt, wir müssen schließen, es kommen da 5000 Kubikmeter Steine runter von der Decke dieses Salzbergwerks. Die SWS kennt die Ursachen nicht, aber die Langzeitsicherheit ist selbstverständlich gewährleistet. Die SWS weiß auch oder vermutet, die Schichten sind nacheinander runtergekommen, also nicht ein großer Bruch, sondern nacheinander zweite gebröckelt, aber selbstverständlich hat es jetzt aufgehört und in Zukunft kommt nichts mehr runter.
Wenn man so anfängt hier zu buddeln, dann braucht man dafür eine Genehmigung, um Salz rauszuholen. Und wenn man dann weitermacht und eben irgendwas einlagert, braucht man auch Genehmigung dazu. Das ist ja sozusagen ein Schritt-für-Schritt-Geschäft. Wie lief denn das ab mit den Genehmigungen und wie wurde denn da die Bevölkerung informiert? Ich meine, da schlittert man irgendwann rein oder irgendwie so rein, ne?
Ja, da müssen wir unterscheiden. Es gibt ja, ich muss jetzt noch weiter ausholen, es gibt zwei Salzbergwerke, die unterirdisch miteinander in Verbindung stehen. Das eine unter Heilbronn und das andere unter Bad Friedrichshall-Kochendorf. In Heilbronn hat die Sache mit den Genehmigungen war noch einigermaßen transparent. Da wurde ein abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt und da hat jeder Mann und jede Frau die Möglichkeit, in die Unterlagen Einsicht zu nehmen und Einwendungen vorzubringen. In Kochendorf war es ganz anders. Dort hat das Landesbergamt festgestellt, die Grube ist einsturzgefährdet, da hat man zu viel abgebaut, zu wenig Pfeiler stehen gelassen, also muss das Bergwerk versetzt werden, damit es nicht einbricht. Und das wird jetzt auch mit Sondermüll versetzt, aber weil das als Verwertung gilt, man braucht ja den Sondermüll, dass das Bergwerk nicht zusammenbricht, weil es als Verwertung gilt, hat es kein Planfeststellungsverfahren gegeben, es hat keine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben und es hat keine Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Das heißt, dort sind die Bürger konnten weder Einsicht in die Unterlagen nehmen, noch hatten sie die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen.
Das heißt, in Kochendorf, wo es eigentlich riskanter ist, hat man weniger.
Genau, das geht alles nach Bergrecht. Und das Bundesberggesetz, ich meine, das wäre geeignet für königliche Silberminen, aber nicht für den Umgang vom Abfall unserer Industriegesellschaft.
Ich habe jetzt irgendwo dieses doofe Wort oder dieses böse Wort oder dieses Unwort Endlager gehört. Das heißt, ähnlich wie beim Atommüll wird da wohl etwas längere Zeit gelagert, sprich da kann nichts abgebaut werden, sondern das muss da unten sein und dann Schluss und dann darf nichts mehr ran.
Ja, die Kammern werden erst verfüllt mit dem Sondermüll, sie werden dann mit den Rückständen, also mit Salz oder mit den Rückständen aus der Salzgewinnung von uns zugeschleudert und dann vermauert. Also da kommt normalerweise keiner mehr ran.
Normalerweise heißt natürlich jetzt im Augenblick, aber wir wissen natürlich nicht, wie es in Zukunft aussieht. Was passiert denn, wenn da, sagen wir mal, ein bisschen Wasser rankommt und das wieder alles absäuft?
Das ist das, was nicht passieren darf. Die Behörden gehen davon aus, dass hier kein Wasser eindringen kann. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, langfristig saufen alle Bergwerke ab. Es gibt, wenn man sich die geologischen Schnitte anschaut, durchaus Grund zur Befürchtung, dass da Wasser durchaus herangelangen könnte. Und dann müssen wir, wenn Wasser eindringt, müssen wir langfristig mit einer großflächigen Grundwasserversorgung rechnen. Dann werden große Grundwasservorkommen nicht mehr benutzbar.
Wer haftet denn dann?
Wahrscheinlich niemand mehr, der noch lebt.
Das ist gut. Das heißt, alles nach uns die Sintflut, genau. Sprich nach uns das Wasser und nach uns die ganzen Probleme.
Ja, so ist das. Es sind schon Salzbergwerke ganz in der Nähe eingebrochen. In Bad Friedrichshafen-Jagstfeld gibt es einen Schachtsee. Dieser Schachtsee ist dadurch entstanden, dass ein altes Salzbergwerk eben eingebrochen ist und dann also die Erdoberfläche ist danach gebrochen und inzwischen steht der oberflächliche See. Niemand garantiert, dass ähnliche Vorgänge nicht auch in Heilbronn oder in Kochendorf passieren können.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist ganz langsam angefangen, das heißt so Schrittchen für Schrittchen. Hat da die Bevölkerung irgendwie großartig drauf reagiert? Ich meine, das merkt man ja gar nicht, wenn da immer ein bisschen verschärft wird. Gibt es da inzwischen eine Bewegung, die das etwas genauer beobachtet, außer BUND?
In Kochendorf gab es eine Initiative, die gibt es heute noch, die Initiative Bürgerbeteiligung Kochendorf, die immer darauf gedrängt hat, dass da informiert wird, dass es Einwendungsmöglichkeiten gibt und natürlich möglichst, dass da kein Sondermüll eingelagert wird. Die hatte größte Schwierigkeiten, überhaupt an Informationen ranzukommen wegen dieser Genehmigungssituation nach dem Bergrecht. Und es ist ihr zwar gelungen, ja gut, ein paar Dinge zu verbessern bei der Einlagerung. Also die Stäube wurden nicht mehr offen umgeladen, sondern alles eingehaust. Die Konditionierung, also die Vorbereitung vor der Einlagerung, erfolgt inzwischen eingehaust. Aber das waren alles nur kleine Teilerfolge. Und in Heilbronn gibt es außer dem BUND noch, es gibt einen Gemeinderat, der sich sehr intensiv darum kümmert, ein paar andere Gemeinderäte, die sich auch darum kümmern. Es gibt aber auch im Gemeinderat die Meinung, das kam von einer SPD-Stadt, es ist nicht erlaubt, auch nur Fragen zu stellen nach der Sicherheit dieses Salzbergwerks, weil eben die Stadt daran mit beteiligt ist und mit dran verdient.
Was sind eure Forderungen?
Wir fordern, dass tatsächlich erstmal informiert wird, was genau da vorgegangen ist, dass genau untersucht wird, woran ist es gelegen. Man muss die Ursache herausbringen, warum da Gestein runtergekommen ist. Und solange es da keine Sicherheit gibt und solange man keine zuverlässige Voraussagen treffen kann, warum da manchmal was einkracht und was nicht, darf aus unserer Sicht kein weiterer Sondermüll darunter kommen.
Das war Gottfried May-Stürmer vom BUND zu Heilbronn und Giftmülldeponie. Ich danke mal für dieses Gespräch.